Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In guter Gesellschaft, dem Podcast der Schader Stiftung. Heute wieder aus der Bibliothek der Schader Stiftung mit mir, Dennis Weiß, und meiner Kollegin Stella Lorenz. Hallo Stella. Heute bei uns zu Gast Peter Oliver Löw vom Deutschen Polen-Institut. Freuen uns, dass er den Weg in die Stiftung gefunden hat und werden ihn auch gleich vorstellen. Aber wie immer beginnen wir mit der Frage nach der Schlagzeile, die unseren Gast aktuell am meisten beschäftigt, beziehungsweise über die er vielleicht heute Morgen gestolpert ist. Herzlich willkommen, Herr Löw. Und ja, was ist bei Ihnen denn hängen geblieben oder was spielt bei Ihnen im Kopf gerade die größte Rolle aus den Nachrichten?
Ja, für mich als Historiker spielen meistens Nachrichten eine Rolle, die irgendeine historische Tiefenwirkung haben. Und gestern war in der FAZ ein großer Artikel meiner Kollegen Stefan Lehnstedt und David Boeing über den Warschauer Aufstand mit dem Titel Traumatische Heldentat. Da geht es darum, was eigentlich vor 80 Jahren in Warschau geschehen ist und wie in Polen daran erinnert wird. Vielleicht können wir nachher noch darauf kommen. Das ist jedenfalls eine ganze Seite in der FAZ gewesen. Und sowas ist total wichtig, um Wissen auch in die deutsche Gesellschaft hineinzutragen. Wissen über ein Land, über das wir zu wenig wissen.
Da hat er schon ein bisschen erzählt, was er so für eine Vita hat und wo er herkommt. Vielleicht aber, bevor wir sie ausführlich dann auch vorstellen wollen, noch die Frage dazu, welche Art der Medien Sie meist konsumieren. Wir beide haben schon mal über Podcasts gesprochen, das hören Sie nicht so häufig, aber wie sieht Ihr Medienkonsum aus?
Also Podcast hört man ja meistens beim Joggen oder beim Bügeln oder so. Und beim Bügeln höre ich Musik, beim Joggen höre ich gerne den Vögeln zu. Deswegen fehlt dieses Medium für mich meistens aus. Am liebsten lese ich die gedruckte Zeitung. Allerdings, da ich ein etwas unstetes Leben führe, kann ich aus praktischen Gründen mir zu Hause keine gedruckte Zeitung leisten, weil die dann den Briefkasten verstopfen würde. Das bedauere ich sehr. Aber im Institut hier in Darmstadt habe ich sowohl die FAZ als auch das Darmstädter Echo, das ich, wenn ich Zeit habe, dann doch immer wieder lese. Ansonsten lese ich die natürlich online und ich versuche mich über die Homepages verschiedener Zeitungen auch in Polen auf dem Laufenden zu halten, was Polen angeht.
Das wäre die nächste Frage, ob Sie polnische Tageszeitungen auch konsumieren, aber dann nicht in gedruckter Form, sondern über ein Digitalabo, oder?
Wir haben noch eine polnische Tageszeitung gedruckt, in diesem Jahr noch im Institut, die Gazeta Wyborcza, aber wir haben beschlossen, die auch abzubestellen, weil das wahnsinnig viel Geld kostet, das zu abonnieren. Ich glaube, 1.500 Euro im Jahr. Man bekommt die Inhalte auch online und die Nachfrage nach gedruckten polnischen Zeitungen ist bei uns auch mittlerweile gegen Null gegangen. Anders sieht es bei Wochenzeitungen aus, da schaue ich schon in polnische Wochenzeitungen oder Monatszeitungen rein, aber das Aktuelle, nein, nur noch online.
Okay, über polnische Medien auch und wie dort die Darstellung zum Beispiel auch der Deutschen oder von Deutschland insgesamt ist, sprechen wir nachher mit Sicherheit noch ausführlich. Stella, du kannst Herrn Löw erstmal vorstellen.
Ja, wir haben ja gerade schon festgestellt, Polen ist der rote Faden und das spiegelt sich auch in Ihrer Biografie wieder. Sie sind gebürtiger Frankfurter, haben dann im Studium sich mit osteuropäischer Geschichte beschäftigt, in Nürnberg, Freiburg und Berlin studiert, promoviert und letzten Endes auch sich habilitiert an der TU Dresden. Polen schlängelt sich auf jeden Fall immer so durch bei Ihnen. Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte sind die Geschichte Polens, die deutsch-polnischen Beziehungen, haben sich viel mit Danzig auseinandergesetzt, mit Erinnerungskultur, darüber werden wir später auch noch sprechen. Und seit 2009, 2010 haben Sie einen Lehrauftrag an der TU Darmstadt inne und sind seit 2020 Honorarprofessor, auch an der TU Darmstadt. Und seit 2002 schon als Mitarbeiter des Deutschen Polen-Instituts beschäftigt, das Sie dann auch seit 2019 schon leiten. Also Darmstadt und Polen, das sind so die zwei Punkte, die sich hier so ein bisschen die Waage halten. Und was mich persönlich direkt zum Einstieg vielleicht zur Biografie interessiert, woher kommt denn dieser starke Polenbezug? Sie haben sich ja entschieden, das zu studieren, das heißt, das muss damals schon recht früh verankert gewesen sein.
Das kam, als ich 22 war. Ich studierte damals schon Volkswirtschaft und stellte fest, dass mich dieses Studium nicht mit den Inhalten versorgte, die mich mit Leidenschaft erfüllen würden. Und da flatterte eine Ausschreibung für eine Sommerschule der polnischen Sprache und Kultur an der Universität in Poznań, in Posen, bei mir auf den Schreibtisch. Und da habe ich gesagt, okay, da fahre ich mal hin. 4 Wochen Polen. Polen kannte ich nicht. Und nach diesen 4 Wochen stellte ich fest, dass es eigentlich Wahnsinn ist, dass man in Westdeutschland damals, ich kam aus dem guten alten Westdeutschland, über Polen so gut wie nichts erfuhr. In der Schule war Polen kein Thema. Im Alltag war Polen kein Thema. Man hat natürlich in den 80er Jahren was über die Solidarność erfahren. Es gab die berühmten Paketaktionen, wo Millionen von Menschen in Deutschland Pakete gepackt haben, um sie in das darbende Polen zu schicken. Das haben wir auch gemacht, meine Familie. Aber das war's eigentlich, was polnische Kontakte anging. Nein, nicht ganz. Es gab noch bei meinem Onkel, der Winzer in der Südpfalz, war auch polnische Erntearbeiter, die schon so Mitte, Ende der 80er Jahre dort ihr Brot verdient haben bei der Weinlese. Aber damit hat sie sich ungefähr gehabt. Polnische Kultur, polnische Geschichte, polnische Politik, polnische Gesellschaft waren für mich ein schwarzes Loch. Und das hat dann ein bisschen gedauert, so der Reifeprozess. Aber nach 2, 3 Semester war dann klar, also ich muss jetzt, um mein Leben irgendwie glücklicher zu machen, mein Studienfach wechseln und habe dann osteuropäische Geschichte und Slawistik studiert und VWL noch im weiteren Nebenfach. Ja, und so kam das.
Super interessant.
Hört sich auch an, als ob Sie nichts bereuen würden, so wie Sie es gerade erzählt haben.
Da ich mein Leben später irgendwie rund um Polen aufgebaut habe, würde ich ja, wenn ich sagen würde, ich würde es bereuen, mein ganzes Leben quasi in Frage stellen. Und das mache ich natürlich nicht. Nein, es ist total spannend. Und ich habe nie aufgehört, über Polen etwas zu lernen und über Polen nachzudenken. Und auch wenn man manchmal dabei graue Haare bekommt, was man mir ja ansieht, ist es trotzdem ein sehr dankbares Untersuchungsobjekt.
Ja, es klingt für mich alles sehr stringent und mein Wissen über Polen, ähnlich wie bei Ihnen wahrscheinlich, ist relativ begrenzt. Ich habe einige Freundinnen und Freunde, die entweder polnische Wurzeln haben oder die auch die ähnliche Faszination wie Sie hatten und dann auch in das Land gereist sind und die Sprache gelernt haben. Ich weiß, dass die Sprache unendlich schwer zu sein scheint. Wie war das damals für Sie, also das, sich dieser Kultur anzunähern, der polnischen?
Das war schon natürlich erstmal eine Konfrontation mit dem Fremden, aber gleichzeitig auch mit dem eigenen, weil Polen und Deutschland verbindet so viel kulturell, in der Lebensweise, in der Küche, auch teilweise in der Sprache, beim Wortschatz des Polnischen. Man ist immer so hin und her gezogen zwischen einem Fremdheitseindruck und einem Vertrautheitseindruck. Das hat mich damals schon wahnsinnig fasziniert, gerade auch in Posen. Das ist eine Stadt, die im 19. Jahrhundert zu Preußen gehörte und von Preußen als preußische Verwaltungsstadt und auch Residenzstadt des späteren Kaisers ausgebaut wurde. Das war eine Stadt, deren Stadtteile zum Teil auch in Berlin oder in Magdeburg oder sonst wo hätten stehen können. Gleichzeitig lebten dort Menschen, die eine andere Sprache sprachen und man hatte damals 1989, 90 den Eindruck, als sei dort die Zeit einige Jahrzehnte lang stehen geblieben. Es fehlten einfach die ganzen Modernisierungsprozesse des Westens, die Kommerzialisierung des Lebens. Das hat Polen hinterher ganz schnell aufgeholt und Deutschland im Film auch überholt, aber damals war das so eine eigenartige Mischung aus fremd und vertraut, aus Neugier und weiß ich eigentlich schon, aber möchte ich gerne mehr wissen, also so ungefähr.
Jetzt waren Sie ja nur 4 Wochen, da hatten Sie gesagt, beim ersten Mal, beim ersten Besuch, aber konnten Sie damals schon so einen kleinen Eindruck dafür gewinnen, wie, also auch wenn das nun Ausdruck der polnischen Gesellschaft dann war, Ihnen als Deutschen gegenüberstanden? Oder gab es da keine erste Konfrontation oder eine Auseinandersetzung, hört sich so negativ an, aber bei einem Kennenlernen, ob es da irgendwie Vorbehalte Ihnen als Deutschen gegenüber gab damals?
Also das wurde damals organisiert an der Universität Posen von der Germanistik und man kann davon ausgehen, dass Germanisten eher weniger zu den Deutschland-Skeptikern in Polen gehören als Menschen anderer Profession. Und das war dann auch dort so. Das waren natürlich Menschen, die sich sehr intensiv mit Deutschland beschäftigt haben, die Professorinnen und Professoren, die für uns Vorträge gehalten haben, die Lektoren, die uns versucht haben, uns in die polnische Sprache ein wenig einzuführen. Und klar, die polnische Sprache ist schwer, aber sie ist wie alle anderen Sprachen erlernbar. Es braucht halt ein bisschen Motivation und es braucht vor allem ein Eintauchen in die Gesellschaft und in die Lebenswelt. Wenn man dann mal eine Zeit lang in Polen oder in einem anderen Land gelebt hat, dann kommt das mit der Sprache, wenn man nicht schon ein bestimmtes Alter erreicht hat und das mit den grauen Zellen nicht mehr so wunderbar funktioniert. Aber damals war alles gut.
Das heißt, diese 4 Wochen, die Sie dort verbracht haben, waren dann aber nicht der letzte Auslandsaufenthalt. Nehme ich an, haben Sie längere Zeit in Polen auch gelebt?
Ich habe längere Zeit in Polen gelebt. Wie so oft bei Interessen kam dann natürlich kam eine Beziehung dazu. Ich habe eine Polin kennengelernt. Diese Polin hat dann einen Job in Danzig bekommen und ich bin immer häufig nach Danzig gependelt und habe dort dann auch einige Jahre weitgehend gelebt. Ich habe noch ein Standbein in Berlin gehabt, wo ich studiert und dann promoviert hatte, aber habe weitgehend in Danzig gelebt. Das waren vielleicht 5 Jahre oder so.
Und dort zu bleiben war erstmal keine Option oder hat sich wahrscheinlich durch verschiedene Umstände dann ergeben, dort nicht zu bleiben oder wäre das heute vielleicht noch denkbar, dass Sie dort leben wollen?
Ich hatte damals mich sogar beworben auf eine Stelle an der Uni Danzig. Das scheiterte daran, dass ich damals keine dauerhafte Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung hatte. Das war alles noch vor dem EU-Beitritt und vor Schengen und so weiter. Und das ging nicht schnell genug zu besorgen. Und dann kam eine Arbeitsmöglichkeit an einem Institut in Leipzig dazu, mit der Möglichkeit, mich zu habilitieren. Und dann habe ich das gewählt. Es hätte auch anders ausgehen können. Ich habe mich durchaus auch in Danzig sehr gut gefühlt und hatte mich dort eingerichtet und habe mich intensiv mit der Geschichte der Stadt beschäftigt. Es wäre also auch nahegelegen, in Danzig zu bleiben.
Jetzt haben wir vom 22-jährigen bzw. jünger als 22-jährigen Peter Olverlöw gehört, dass Polen im Alltag keine Rolle gespielt hat. Jetzt schließen wir aus Ihren ersten Erzählungen, dass es aktuell wahrscheinlich eine überdimensionale Rolle spielt, dass der Alltag sehr, sehr polnisch bei Ihnen aussieht. Frage von meiner Kollegin, die direkt drauf kam, naja, wenn er jetzt polnisch spricht, auch schon so lange, Familie polnisch, träumen Sie auf polnisch?
Das kann ich schwer sagen. Welcher Sprache ich träume, weiß ich nicht. Ich vermute, dass das manchmal polnisch ist, aber im Träumen mache ich mir da keine großen Gedanken darüber, in welcher Sprache ich rede. Manchmal ist mir aufgefallen, dass ich Französisch träume, aber wahrscheinlich auch polnisch. Wenn ich nachts aufwache, was selten vorkommt und irgendwas sagen muss, das war früher, als die Kinder klein waren, ja häufiger der Fall, dann war es so, dass ich dann irgendwie mit polnischen Satzfragmenten so aus dem Schlaf irgendwie erwachte und meine Frau, die Polin ist, damit auf Deutsch dann antwortete. Also es war dann immer ein ziemliches Durcheinander, was die Sprachen anging.
Was ist die Sprache im Polen-Institut?
Es kommt darauf an, auf welchem Stockwerk. Im ersten Stockwerk, wo die inhaltlich arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen, ist Polnisch die Umgangssprache. Wir haben auch dort zwar einige Kolleginnen und Kollegen, die nicht aus Polen stammen, da keinen Migrationshintergrund haben, aber alle sprechen Polnisch. Und im zweiten Stock haben wir zumindest eine Person, nämlich unseren Geschäftsführer, der ein eingefleischter und in Darmstadt geborener, eingefleischter Darmstädter ist, der zwar einige Jahre lang tapfer versucht hat, Polnisch zu lernen, aber bei ihm müssen wir doch meistens Deutsch sprechen. Wobei es gibt ein Wort, das dem Hessischen und dem Polnischen gleich ist, zumindest in der Aussprache, das Wort Morze. Für alle, die vielleicht nicht des Hessischen mächtig sind, heißt Guten Morgen auf Hessisch oder so Hallo. Und auf Polnisch heißt Morze vielleicht. Und zumindest kann man so einen Scherz machen.
Kontextabhängig kann man das auch irgendwie gleich benutzen, je nachdem. Das mache ich morgen, mache ich vielleicht, mache ich morgen, mal gucken. Wir haben das Polen-Institut jetzt schon angesprochen. Sie leiten die Institution seit nunmehr fast 5 Jahren oder fast genau 5 Jahren. Was macht das Polen-Institut, das Deutsche Polen-Institut?
Oh je, was für eine schwierige Frage. Ja. Wir machen ziemlich viel und darauf eine kurze und bündige Antwort zu finden, ist immer schwierig. Also vielleicht ganz kurz geschichtlich, historisch hat das Institut angefangen, vor allem mit Literatur. Mein Vorgänger als Direktor, Karl Dedecius, war Übersetzer und er wurde dazu berufen, das Institut zu gründen 1980. Und seine Idee war es, mit Hilfe der Literatur, mit Übersetzung von Lyrik, von Prosa, Wissen über Polen die deutsche Gesellschaft zu tragen. Das war und ist bis heute eigentlich das Hauptziel des Instituts, Wissensmehrung über Polen in Deutschland. Und im Laufe der Jahrzehnte haben wir unsere Aufgabengebiete erweitert, weil irgendwann klar war, nur mit Lyrik, das Thema ist irgendwann ausgereizt, ja, auch wenn es tolle Lyrik gibt, die immer noch übersetzt werden kann, aber wir mussten uns weiterentwickeln. Und da kam dann hinzu die Politikbegleitung durch enge Kontakte mit dem Auswärtigen Amt zum Beispiel. Es kam hinzu die Schule. Wir sind sehr aktiv in den Schulen und versuchen mit so Unterrichtsbausteinen, die von zwei Polen mobilen, die wir durch die Republik fahren lassen, so ganz knapp mal so Informationen über Polen in die Schulen zu bringen. Wir machen Wissenschaft, machen Kongresse zur Polenforschung alle 3 Jahre, wo mehrere hundert Menschen zusammenkommen, die sich mit Polen in Deutschland, aber auch im Ausland beschäftigen und andere wissenschaftliche Tagungen. Wir publizieren Bücher über Polen, über interessante Menschen, Biografien oder aber auch Tagungsbände, mal eine Monographie oder aktuelle Werke. Wir bereiten gerade eine Monographie vor über die Kommunal- und Regionalverwaltung, die Selbstverwaltungen in Polen, wie das so strukturiert und aufgebaut ist. Auch das ist Teil unserer Aufgabe, auch in Deutschland zu informieren über Polen. Wir machen Kultur, machen hin und wieder mal ein Festival. Wir hatten vor ein paar Jahren in Darmstadt ein großes Festival zum polnischen Zukunftsautos. Stanisław Lem mit ganz vielen Kooperationspartnern. Und in 2 Jahren werden wir zusammen mit dem Deutschen Romantikmuseum in Frankfurt eine Sonderausstellung zur polnischen Romantik machen und mit einem großen polnischen Partner dazu. Dann machen wir, es sagt mir noch was aus der Zunge, genau, Erinnerungskultur. Auch wichtig, wir setzen uns seit Jahren dafür ein, dass Polen im Zweiten Weltkrieg in Deutschland mehr gedacht wird, um damit auch die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen zu vereinfachen, die immer wieder mal darüber stolpern, dass die gemeinsame Geschichte oder auch die geteilte Geschichte des Zweiten Weltkriegs wenig aufgearbeitet ist und dass in Deutschland das Bewusstsein über das Martyrium, die Tragödie, das Leiden von Menschen in Polen im Zweiten Weltkrieg einfach längst nicht ausreichend bekannt ist. Und mit diesem Nichtwissen kann auch die polnische Seite oder bestimmte Parteien immer wieder Politik machen, bis hin zu Reparationsforderungen erheben und so. Und um da ein bisschen weiterzukommen, wollen wir in Berlin einen Ort schaffen, den wir Deutsch-Polnisches Haus genannt haben und an dem zentral in der Mitte Berlins mit einem Denkmal, mit einer Ausstellung, mit Begegnungs- und Bildungsangeboten auch Wissen über Polen und auch Empathie gegenüber Polen stärker vermittelt wird.
Und direkt daran anschließend, wie oder wen erreichen Sie damit, weil es mit Sicherheit eine Menge an PolInnen, die hier leben, also Migrationsbiografien an Gruppen gibt, die dieses Angebot wahrnehmen und auch gerne wahrnehmen, aber es geht ja auch an die deutsche Mehrheitsgesellschaft, will ich es jetzt mal nennen, die auch angesprochen werden soll, nämlich genau diese historischen Verzweigungen wahrzunehmen und kennenzulernen vielleicht auch. Klappt das gut auch hier in Darmstadt?
Das klappt mal besser und mal schlechter. Es kommen natürlich nicht wenige Menschen mit polnischem Migrationshintergrund zu unseren Veranstaltungen. Wenn bekannte polnische Schriftsteller mal hier nach Darmstadt kommen oder wenn wir in Berlin eine Diskussion machen zu einem wichtigen aktuellen Thema, dann sind immer wieder so 30-40% der anwesenden Menschen, die aus Polen stammen oder irgendwas mit Polen biografisch am Hut haben. Aber es kommen auch nicht wenige Menschen, die eben keinen polnischen Hintergrund haben. Und wir versuchen ja auch auf unterschiedlichen Feldern tätig zu sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel im November im INTEF, im Institut für Neue Technische Form, eine Ausstellung zu polnischem Design eröffnen, dann kommen da ganz viele Menschen mit so einem Design- und Architekturhintergrund wahrscheinlich, die mit Polen noch nicht viel zu tun gehabt haben in ihrem Leben. Und das sind dann auch so Möglichkeiten, wirklich mal rauszukommen aus der Blase, aus dieser deutsch-polnischen Blase, die es auch gibt, wie so viele andere Blasen, wo Menschen umeinander kreisen, die eigentlich ständig sich begegnen, über die sich auf die Füße treten und dieselben Interessen haben. Da so rauszukommen ist nie so einfach, aber mit Kooperationen gelingt das. Mit der Schader-Stiftung ist es in der Vergangenheit gut gelungen. Wir machen mit der jüdischen Gemeinde jetzt für die jüdischen Kulturtage was. Wir sind mit der TU Darmstadt immer wieder zugange und haben mit der Akademie für Tonkunst, mit dem Theater. Das sind unterschiedliche Dinge, die wir natürlich angesichts der Tatsache, dass auch wir nur einen begrenzten Personalbestand haben im Institut, ein begrenztes Team. Wir können das nicht ständig und auf hoher Temperatur mit hoher Flamme machen, aber immer hin und wieder mal so einen Akzent setzen, das gelingt uns dann doch. Mhm.
Vielleicht auch direkt nochmal zu Ihnen und was Sie im DPI beschäftigt oder am meisten beschäftigt, auf Trab hält. Die Rolle als Direktor, die ja durchaus so ein Spannungsverhältnis bieten kann, weil sie inhaltliche Schwerpunkte haben, an denen sie wissenschaftlich gerne weiterarbeiten würden, andererseits aber auch als Direktor vermutlich ein bisschen im diplomatischen Dienst immer mal sein müssten. Wie handeln Sie das? Wie gleichen Sie das aus? Und was sind vielleicht die inhaltlichen Schwerpunkte, die Sie am meisten interessieren, die Sie gerne auf dem Tisch haben?
Also da ich ja von meiner Herkunft her Historiker bin, habe ich natürlich die historischen Themen am liebsten auf dem Tisch, auch wenn die aktuelle Tagespolitik einen immer wieder mal auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und dann ist halt auch Kommentar gefragt und da müssen Veranstaltungen organisiert werden und Diskussionen, Debatten zu aktuellen Themen. Aber wenn es mal ein bisschen Zeit gibt, dann versuche ich doch auch historisch zu arbeiten. Ich habe mir jetzt für die nächsten Tage tatsächlich jeweils so ein paar Stunden Schreibklausur in meinen Kalender eingetragen, damit ich endlich mal ein bisschen weiterschreiben kann. Es geht nochmal um die Geschichte der Polen in Deutschland und um die Existenz von Polen in Deutschland. Dann geht es aber auch darum, noch mich mit der Zwischenkriegszeit zu beschäftigen und noch einen Band unserer deutsch-polnischen Geschichte fertig zu schreiben, wo es um die Geschichte zwischen den beiden Weltkriegen geht. Und ja, das sind die Dinge, die jetzt demnächst anstehen. Und nebenher finde ich aber auch einiges Vergnügen darin zu übersetzen. Ich finde Übersetzen immer eine spannende Sache, weil man auch hier Dinge vermitteln kann und gleichzeitig mit der Sprache spielen kann. Und auch das gefällt mir sehr. Und dazu braucht man aber auch ein bisschen Muse und Zeit und Ruhe. Die findet man nicht immer, wenn man 4 Stunden im ICE nach Berlin düst, um wieder irgendwas politisch erledigen zu müssen. Aber auch da gelingt es manchmal, ein paar Seiten zu übersetzen.
Ich grätsche gerade dazwischen, weil es sich so gut anbietet. Wir haben hier auf unserem Studiotisch quasi ein gerade erschienenes Buch noch vor uns liegen. Das ist eine solche Übersetzung von Ihnen. Und dabei handelt es sich um einen Gedichtband. Ich frage mich immer, es ist ein Gedichtband, es geht um eben den Aufstand in Warschau, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und darin sind die Gedichte sowohl auf Polnisch als auch auf Deutsch zu sehen. Und ich frage mich immer gerade bei Gedichtübersetzungen, wie schwer es ist, den lyrischen Charakter aus einer Sprache in eine andere zu übertragen. Wie handhaben Sie das beim Polnischen?
Also es kommt natürlich immer auf den Charakter von Lyrik an. Das hier sind Gedichte mit freier Rhythmik und ohne Reim und ohne festes Metrum. Das macht es eigentlich einfacher. Aber gleichzeitig hat die Autorin eine sehr sparsame Sprache entwickelt. Und es ist nicht einfach, mit ebenso wenig Worten etwas auf Deutsch zu übersetzen aus dem Polnischen. Das geht eigentlich nicht. Man muss schon mehr Worte finden für viele Sachverhalte. Und dem Gedicht dann trotzdem so einen Duktus und die Atmosphäre des Originals zu belassen, das ist teilweise gar nicht so einfach. Wie das gelungen ist, müssen die Leserinnen und Leser beurteilen. Wir geben den Lesern ja auch mit dem Namen der Autorin schon eine harte Nuss zu knacken.
Deswegen habe ich das vermieden ja. zu sagen und darauf gehofft, dass Sie das übernehmen wollen.
Ja, die Dame heißt Anna Świerczyńska und sie ist eigentlich gar nicht so bekannt, in Polen ein bisschen bekannter. In Deutschland ist von ihr kaum was übersetzt worden bisher, aber diese 100 Gedichte über den Warschauer Aufstand, geschrieben aus der Perspektive einer jungen Frau, die im Krieg als Sanitäterin im Aufstand als Sanitäterin gearbeitet hat und sich in ihren Gedichten sehr mit dem Leiden der Zivilbevölkerung, aber auch mit den Hoffnungen der Zivilbevölkerung im Warschauer Aufstand beschäftigt, mit dem Sterben der Zivilisten oder auch der Soldaten der Heimatarmee im Kampf gegen die SS. All das hat sie wirklich teilweise großartig und sehr bewegend eingefangen. Und ich hoffe mal sehr, dass das Buch in Deutschland ein wenig Gehör findet.
Jetzt hatten Sie ja vorhin bereits gesagt, dass das DPI sich auch der Wissensmehrung oder der kulturellen Annäherung über Lyrik, über andere kulturelle Angebote widmet. Und aber auch direkt hinterhergeschoben, wenn sie nicht vom politischen Tagesgeschehen dabei gestört quasi schon, ich sage es in Anführungszeichen, gestört werden. Die vergangenen Jahre in der deutsch-polnischen Beziehung waren ruckelig, mindestens. Sie werden vermutlich, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, immer als Polen-Erklärer herangezogen, wenn wieder irgendwie was in der Tagespolitik geschehen ist, im Deutschlandfunk oft zu hören. Was müssen Deutsche darüber wissen, welches Bild vielleicht PolInnen von ihnen haben und vermittelt bekommen in den polnischen Medien.
Ich weiß nicht, ob Deutsche das immer so gut verstehen können, was in polnischen Medien über Deutschland berichtet wird, weil die Berichterstattung über Deutschland dort doch oft auch innenpolitischen Logiken oder auch Emotionen unterworfen ist. Und wenn über Deutschland gesprochen wird, so ist das zumindest zum Teil die Rede nicht über das aktuell existierende Land, sondern über ein gewisses gedankliches Konstrukt. Deutschland als irgendwie eine latent als Gefahr wahrgenommene Macht im Westen, die man irgendwie bewundert, aber dann auch wiederum kritisch betrachtet. Man weiß in Polen etwas über die nicht immer einfache Geschichte und über die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Das spielt alles irgendwie hinein. Gleichzeitig ist Deutschland Teil der Polarisierung der politischen Debatte in Polen. Die Rechten machen das Thema Deutschlandkritik sehr stark, versuchen Deutschland auf allen Ebenen, wo es auch nur geht, zu kritisieren. Und auf Seiten der Liberalen und Linken ist es teilweise andersherum. Dort gilt Deutschland nach wie vor als Vorbild, was politische Kultur angeht, was Wirtschaft angeht. Na, da hat sich da in den letzten 2-3 Jahren auch schon einiges geändert. Aber das ist immer so gewesen, was Kultur, kulturelle Freiheiten, Entfaltungen, Vielfalt von Kultur, kultureller Entfaltung angeht. Das alles wird auf Seiten der Liberalen und der Linken immer noch sehr als Vorbild gesehen. Also, und das spiegelt sich in dem Pressediskurs, in dem Mediendiskurs in Polen wieder. Und wenn man dann in Deutschland nur darüber berichtet, dass Jarosław Kaczynski wieder irgendwie Deutschland als das Vierte Reich bezeichnet hat oder ein anderer Minister den nächsten deutschen Einmarsch in Polen schon prophezeit, dann sind das aus dem Kontext gerissene Fragmente, die irgendwie erschrecken in der deutschen Öffentlichkeit. Aber wenn man die Kontexte nicht so genau weiß, was alles dahinter steht an kulturellen, historischen Wissen und Befindlichkeiten, schaden diese aus dem Kontext gerissenen Fragmente mehr, als dass sie nutzen. Wirklich tief in eine politische Kultur und eine mediale Kultur in das andere Landes einzutauchen, ist sehr schwierig, wenn man all diese Kontexte nicht kennt. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass die Deutschen nicht so viel darüber wissen, wie in Polen über sie berichtet wird. Aber wenn man mal nach Polen fährt als Deutscher, dann ist man immer wieder auch konfrontiert mit großer Neugier, mit großer Aufgeschlossenheit und mit großem Interesse an Deutschland. Und das auch von Seiten eher konservativer oder rechtsdenkender Menschen. Und da sieht man auch, dass sich so eine mediale Ebene abkoppelt von so der Ebene der Alltagsgespräche oder des persönlichen Interesses. Da kann auch ein Jarosław Kaczynski, er vielleicht nicht, aber andere aus dem rechten Lager, die können ihren Thomas Mann oder ihren Goethe und was auch immer gerne lesen. Das schadet nicht, das hindert sie nicht daran, immer auch dann im tagespolitischen Geschäft auf Deutschland herumzuhacken.
Wir haben schon darüber gesprochen, das Deutsche Polen-Institut hat seinen Hauptstandort oder seinen Standort in Darmstadt, was sicherlich dadurch bedingt ist, dass der Gründer hier einfach gelebt hat.
In Frankfurt, ja.
Also hier im Rhein-Main-Gebiet. Aber Berlin spielt auch eine große Rolle. Sie haben es gerade schon gesagt, dieses Projekt des Deutsch-Polnischen Hauses in Berlin existiert. Und auch grundsätzlich meine ich mich mal an ein Gespräch zu erinnern, wo Sie gesagt hatten, dass es gar nicht anders geht, dass man auch in Berlin präsent ist als Polen-Institut. Wie läuft das ab? Also wie regelmäßig besteht der Kontakt dahin? Wie funktioniert das?
Also zu einem ist der Kontakt strukturell bedingt. Wir haben 3 Träger, die unser Institut mit dem notwendigen Geld ausstatten. Das ist neben dem Land Hessen und der Kultusministerkonferenz das Auswärtige Amt, das bekanntlich seinen Sitz in Berlin hat. Das ist die eine Ebene. Und die außenpolitischen Debatten finden vor allem in Berlin statt. Wenn man also dort irgendwie gehört werden möchte, muss man in Berlin sein. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es natürlich die Hauptstadt ist mit sehr vielen Hauptstadtfunktionen und sich auch deutsch-polnische Begegnungen sehr oft in Berlin abspielen. Das ist ein zweiter Grund, warum man immer in Berlin sein muss. Ein dritter Grund ist die Symbolik der Hauptstadt auch für Polen. Etwas, was in Berlin geschieht, ist aus polnischen Augen sehr viel wichtiger als etwas, was in Darmstadt oder in Frankfurt oder sonst wo geschieht. In Polen denkt man politisch zumindest immer noch sehr zentralistisch. Wenn in Polen etwas in, weiß nicht, in Grünberg oder in Breslau oder in Stettin geschieht, hat das längst nicht an den Rang wie etwas, was in Berlin vor sich geht, in Warschau vor sich geht. Insofern ist es auch deshalb wichtig, immer wieder in Berlin präsent zu sein, um auch nach Polen besser hineinwirken zu können. Wobei, andererseits, zu viel Berlin ist auch nicht, tut auch nicht gut. Man ist dann immer wieder bei denselben Empfängen und trifft dieselben Menschen, wie schon gesagt, und kommt irgendwie manchmal nicht so, man kann sich da nicht so frei schwimmen. Und das finde ich aus der Peripherie hier in Darmstadt eigentlich immer sehr erholsam. Man hat hier die Gelegenheit, mit einem gewissen Abstand auch auf die deutsch-polnischen Diskurse zu schauen. Man kann sich mal ein bisschen zurückziehen aus all den aktuellen Debatten und von Darmstadt aus vielleicht auch andere Ideen entwickeln, ist nicht ständig in dieser Hektik derjenigen, die meinen, sie seien am Ball der Zeit und wüssten alles noch vor den bestunterrichtetsten Kreisen. Hier ist man ein bisschen, hat man so ein bisschen mehr Abstand und das tut gut.
Ja, deswegen haben wir uns als Schaderstiftung auch gegen eine Dependance in Berlin entschieden. Genau. weil Sie gerade gesagt haben, man trifft dort immer dieselben Menschen. Wir haben auch schon kooperiert, Schaderstiftung und Deutsches Polen-Institut in der Vergangenheit und tun das hoffentlich auch bald wieder. Bei uns in der Schaderstiftung war damals dann zu den Veranstaltungen eine andere Community, die wir hier eigentlich nicht haben. Also Leute, die vielleicht noch nicht so oft den Weg hier in die Stiftung gefunden haben. Wie ist das bei Ihnen? Sind das dann immer dieselben Personen, die Sie aus der polnischen Community kennen? Oder wie ist überhaupt die Wahrnehmung innerhalb dieser Gruppe, die mit Sicherheit nicht so homogen ist, wie ich sie gerade mache, aber wie ist das?
Also ich stelle fest, dass in den letzten Jahren etwas weniger Vertreter der sogenannten Polonia, also der in Deutschland lebenden Polinnen und Polen, zu uns kommen. Da ist, glaube ich, auch ein gewisser Sättigungsprozess eingetreten. Die Menschen leben seit 30 Jahren oder so in Deutschland oder seit 20. Sie waren eine Zeit lang interessiert, auch am Deutschen Polen-Institut. Aber langsam findet man sich ja auch in die deutsche Gesellschaft hinein und ist vielleicht gar nicht mehr so sehr daran interessiert, sich ständig nur mit Polen zu beschäftigen. Klar, es gibt immer die 150-Prozentigen, die sich als heimliche Botschafter Polens verstehen und überall dabei sein wollen und für die das auch quasi Lebensinhalt ist. Und das ist ja auch gut so. Aber das ist eine kleine Zahl. Und das Gros der in der Region lebenden Menschen aus Polen, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es uns gibt. Es gibt natürlich ein paar Möglichkeiten, auch mal so über die normalen Wahrnehmbarkeitsgrenzen hinaus zu wirken, auch in der polnischen Kommunität. Wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit einen sehr bekannten polnischen Fußballer, so eine Fußballlegende eingeladen. Wir haben eine kleine Ausstellung gemacht zu deutsch-polnischen Fußballbeziehungen und mein Kollege hatte Kontakte zu Wojciech Lubański, der wiederum in den 70er Jahren, als die polnische Fußballnationalmannschaft zum ersten und einzigen Mal in ihrer Geschichte wirklich Erfolge hatte, er war da Mitglied der Nationalmannschaft und da kamen dann auch wirklich Menschen, die wir bisher noch nicht im Institut gesehen hatten, zum Beispiel eine ganze Reihe von Fußballern, Amateurfußballern von Polonia Wiesbaden. Da gibt es einen polnischen Fußballverein und die kamen dann und waren total stolz, mit Lubański irgendwelche Selfies machen zu können. Also das geht dann auch so, ja. Und in anderen Bereichen geht das dann auch mal so. Wenn wir jetzt zum Design was machen, dann kommen möglicherweise auch Menschen mit polnischem Hintergrund und die sich mit Design beschäftigen oder mit Architektur oder sowas, aber bisher auch noch nicht im DPI waren. So kann man immer wieder auch neue Kreise erschließen.
Das ist ja sicherlich auch total spannend, einfach auch für das Polen-Institut diese neuen Wege zu gehen und auch eben zu schauen, wie sich die Generationen von Polinnen und Polen hier in Deutschland entwickeln und also einfach zu lernen, wie man mit diesem Sättigungsgefühl umgeht und sich entsprechend neu auszurichten. Auch das ist ja ein Prozess und ein synergetischer vielleicht sogar.
Ich finde es vor allem deswegen super spannend, weil dieser Sättigungsprozess sehr gut zu, also meines Erachtens, und da sind Sie der Experte, aber sehr gut zu einer polnischen Migration passt, die ja ein bisschen mehr darauf zielt, sich vielleicht in der Mehrheitsgesellschaft irgendwie nicht unterzuordnen, ist das falsche Wort, aber die Teil der Mehrheitsgesellschaft werden will als andere MigrantInnengruppen. Was ist für Sie da, oder gibt es da für Sie wahrnehmbare Unterschiede, die zum Beispiel die Polonia zu anderen EinwanderInnen hat?
Ja, polnische Zuwanderung in die mittel- und westdeutschen Gebiete hat ja eine lange Tradition, reicht bis in das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts zurück, als im Zuge der Industrialisierung viele Menschen aus den preußischen Ostprovinzen, aus Oberschlesien, Masuren, Westpreußen, Posen ins Ruhrgebiet und anderswohin wanderten. Diese Menschen haben zu einem überwiegenden Teil versucht, nicht aufzufallen, sich zu integrieren, und deren Kindersprache in der Regel hat auch kein Polnisch mehr. Es fehlte einfach die Attraktivität der Sprache, das brachte nichts, noch Polnisch zu können. Man hatte eher so ein Stigma, wenn man die polnische Identität noch irgendwie vor sich her trug, wie eine Monstranz. Auch da gab es dann ein paar, die das versucht haben, aber es war eine Minderheit. Dann gab es die Zwischenkriegszeit und den Zweiten Weltkrieg mit Zwangsarbeitern in Deutschland und wieder eigentlich die ähnliche Phänomene. Als Pole musste man möglichst unauffällig sein, um überleben zu können, um sich nicht in Gefahr zu bringen, und in Polen sowieso, im besetzten Polen. Dann kam die Aussiedlergeneration, Menschen, die aus Polen aussiedelten, weil sie tatsächlich Deutsche waren und nicht geflohen oder waren oder nicht in der unmittelbaren Nachkriegszeit vertrieben worden waren, oder aber weil sie zufällig einen Großvater mit deutschem Pass hatten und obwohl sie eigentlich polnisch aufgewachsen waren, diese Zuwanderungsmöglichkeit nutzten, um nach Deutschland zu kommen. Und diese Generation hat dann auch versucht, ja, diesem formalen Anspruch nun eigentlich als Deutscher nach Deutschland eingereist zu sein, obwohl sie gar keine Deutsche waren, gerecht zu werden, indem sie auch versucht haben, quasi ihre Identität zu switchen und Deutscher als die Deutschen zu werden. Und auch diese Generation machte sich weitgehend unsichtbar. Das ging so bis in die 1990er Jahre und erst dann so, und vielleicht eigentlich erst mit dem EU-Beitritt Polens 2004, bekamen auch die in Deutschland lebenden Polen immer mehr Selbstbewusstsein, haben gemerkt, ja, eigentlich sollten wir uns ja gar nicht schämen dafür, dass wir Polen sind, sondern wir können ganz frisch und frei und von der Leber weg über Polen erzählen und polnisch in der Öffentlichkeit reden. Und es sind polnische Geschäfte entstanden und polnische Vereine hier und dort. Und viele Menschen haben kein Problem mehr mit ihrer polnischen Identität und auch nicht damit, die Sprache an ihre Kinder weiterzugeben. Und deswegen sind auch in den letzten 20 Jahren ziemlich viele so Schulvereine entstanden, wo Kinder Polnisch lernen. Es gibt eine recht starke Lobby, gerade auch in Hessen, die dafür sorgt, dass Polnisch auch an den hessischen Schulen, zumindest als Herkunftssprache, unterrichtet wird.
Vielleicht daran noch anknüpfend, ein bisschen haben Sie es schon angeschnitten, aber gibt es denn dann auch in der vor allem jetzt jüngeren Generation die Stimmen, die laut werden und sagen, Mensch, warum habt ihr euch denn so geduckt die ganze Zeit? Warum seid ihr denn nicht mit eurer, oder seid ihr nicht stolz, auch wieder ein schwieriger Begriff, aber warum seid ihr nicht offener mit eurer Identität umgegangen? Sind das Stimmen, die aufkommen, auch vermehrt?
Es gibt zumindest nicht wenige Kinder aus polnischstämmigen Familien, die ihren Eltern vorwerfen, dass sie ihnen nicht kein Polnisch beigebracht haben, die nur radebrechend Polnisch sprechen oder eher passiv des Polnischen mächtig sind. Das gibt es. Es sind Menschen, die auf der Suche nach ihrer Identität sind, die versuchen, die Geschichte ihrer Eltern nachzuverfolgen. Manche von diesen Versuchen enden dann auch in so einer Art Diskriminierungsgeschichte, weil man dann der Migrationsgeschichte der Eltern oder der eigenen Migrationsgeschichte auch so einen Aspekt der Deklassierung zuschreibt. Die Eltern hätten ihren sozialen Status verloren und die Migration sei mit vielen Verlusten einhergegangen. Das ist aus dem subjektiven Empfinden von nicht wenigen Menschen tatsächlich so der Fall, aber ob es de facto so gewesen ist, das kann man natürlich hinterfragen, denn gerade in den 80er, 90er Jahren waren Migrantinnen und Migranten aus Polen Menschen, die aus einem wirtschaftlich in einem sehr schlechten Zustand befindlichen Land aus Armut oft nach Deutschland kamen und für die eine Ankunft in Deutschland zunächst einmal einen großen materiellen Zugewinn oder einen Zugewinn auch an Sicherheit und an Lebenssicherheit und auch an Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Kinder bedeutete. Dass das mit sozialer Deklassierung einherging manchmal und dass ein Ingenieur dann irgendwie als Hausmeister arbeiten musste, das gab es immer und das ist aber auch Teil von sehr vielen Migrationsgeschichten, die nicht unbedingt nur was mit Polen zu tun haben müssen.
Ich glaube, das ist ganz viel, was wir einfach noch nicht auf dem Schirm haben. Und Sie haben eingangs gesagt, dass das Deutsche Polen-Institut sich dafür einsetzt, Wissen über ein Land zu generieren, über das wir zu wenig wissen. Vielleicht ist das ein guter Punkt, um mal darüber zu sprechen, was wir von oder was man von Polen lernen kann. Und vielleicht darauf zu schauen, wie Sie das einschätzen. Es gibt ja verschiedene Ebenen, über die haben wir auch schon gesprochen. Sie haben von selber lustigerweise auch schon alle drei Ebenen oder alle vier Ebenen, über die wir hier stehen haben, angesprochen. Auf kultureller, sprachlicher, aber vielleicht auch kulinarischer Ebene. Was können wir lernen von Polen?
Also wir können von Polen zunächst einmal lernen, dass es sich lohnt, auch mal sich in andere Perspektiven zu begeben. Wenn wir die Sache politisch sehen, können wir sagen, wir hätten stärker nach Polen und in die anderen Länder aus Mitteleuropas hineinhören müssen, um zu antizipieren, was Putin mit Europa vorhat. Das hat man in Deutschland nicht wahrnehmen wollen, oder in weiten Teilen der deutschen Gesellschaft und der Politik hat man das nicht wahrnehmen wollen. In Polen hat man das sehr wohl wahrgenommen und hat ein feines Sensorium entwickelt dafür, welche Gefahren aus dem Osten drohen. Und das ist so ein Lernprozess, der wahrscheinlich schon in den letzten 2 Jahren doch deutlich an Fahrt aufgenommen hat, dass man eben doch ein bisschen schuldbewusst auch jetzt deutlicher hinhört, was in Wilna, in Warschau, in Kiew und sonst wo gesagt wird. Aber nicht nur das können wir von Polen lernen. Man kann auch immer noch Pragmatismus und Ideenreichtum von Polen lernen. Es ist etwas, was möglicherweise vor allem begründet ist in der Tatsache, dass Polen über Jahrzehnte hin eine Mangelwirtschaft war im kommunistischen Ostblock, das dazu führte, dass Menschen aus Grund des Mangels von allem Möglichen, von Schrauben und von Ersatzteilen und von Geräten und was auch immer, Methoden entwickelt haben, unkonventionell mit Problemen umzugehen. Sei es nun bei der Reparatur eines Autos oder sei es in der Verwaltung des Staates oder wie auch immer. Und dass man auch bereit ist, einfach Dinge mal auszuprobieren, ohne jetzt das Regelwerk genau zu beachten. Und diese Lust am Improvisieren, die sich übrigens auch in einer großen Tradition des polnischen Jazz ausdrückt, Klammer zu, diese Tradition des polnischen Improvisierens, die hoffe ich, wird noch weiter bestehen bleiben, obwohl auch Polen auf dem Weg in eine Wohlstandsgesellschaft ist. Und auch in Polen werden Autos halt in die Vertragswerkstatt gegeben und mit den normierten Ersatzteilen wieder geflickt. Aber so ein bisschen was ist immer noch erhalten geblieben von dieser Unkonventionalität im Umgang mit Problemen oder auch von der Spontaneität mit Problemen umzugehen. Die Planungshorizonte in Polen sind bei vielen Prozessen sehr viel kürzer als in Deutschland. Wenn ich meinen polnischen Kollegen so 1,5 Jahre vor einer Tagung sage, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie das Programm aussieht und wie wir das finanzieren, dann antworten die monatelang erstmal nicht oder sind bestürzt. Warum müssen wir das jetzt machen? Und umgekehrt, wenn ich vom polnischen Kollegen so 3 Wochen vor einer Tagung dann eine Einladung kriege, ob ich nicht irgendwas erzählen möchte oder ob wir nicht Partner sein möchten, dann wundere ich mich wiederum. Ja, also sorry, aber mein Kalender ist voll und wie können wir das jetzt noch machen? Ja, und so stoßen doch unterschiedliche Kulturen aufeinander. Ich habe auch viel gelernt von Polen in dieser Hinsicht. Mich überraschen diese Fragen da nicht nach kurzfristiger Planung. Und ich glaube, da können wir auch viel voneinander lernen und wahrscheinlich haben wir auch schon einiges voneinander gelernt, weil ja seit Jahrzehnten viele Millionen Menschen aus Polen unter uns leben in Deutschland und viele Millionen Menschen aus anderen Kulturen auch. Und deutsche Gesellschaft verändert sich ja auch sehr stark, was man ja an allen möglichen Ecken und Enden des Landes merkt. Als ich in Berlin studierte, waren die Bahnsteigswärter, die Bahnsteigsaufseher bei der S-Bahn noch sehr ruppig und haben im preußischen Kommandoton die Menschen zum Zurücktreten aufgefordert. Heute gibt es ja gar keine Menschen mehr, aber jedenfalls wäre das nicht mehr vorstellbar, dass man auf diese Art und Weise angefahren wird im öffentlichen Raum.
Ich bin mir sicher, du bist noch nicht ganz zufrieden, Stella, mit allen Fragen, was man zu Polen lernen kann. Ich würde sagen, lass uns die Küche vielleicht als Abgang nochmal mitnehmen. Aber ich habe noch eine Sache nicht Tagespolitik, aber die eher politisch ist. Und zwar, weil sie auch gerade, ich picke mir jetzt wieder ein Wort raus, was sie gerade gesagt haben, und zwar Polen mittlerweile auf dem Weg oder schon als Gesellschaft, was ja auch bedeutet, dass Polen attraktives Ziel für MigrantInnen ist und das sind ja unterschiedliche Positionen, die es zum Beispiel zu Deutschland hat, wo man auch immer wieder irgendwie sich auf EU-Ebene einigen muss. Jetzt ist es ja aber so, dass die Regierung wieder, also ich nenne sie jetzt liberal und weiß, dass sie nicht liberal in unserem Sinn ist. Wie verändert das aber ihr Arbeiten als DPI? Ist das für Sie, spielt das überhaupt eine Rolle? Ist das für Sie wichtig, welche Regierung gerade in Polen dran ist? Macht das Zugänge einfacher oder Verbindungen einfacher? Oder ist das für Sie vollkommen egal, erstmal hier in Darmstadt?
Nein, es ist natürlich nicht egal. Die 8 Jahre Peace-Regierung mit Jarosław Kaczyński in Polen haben alle öffentlichen Diskurse im deutsch-polnischen Bereich massiv geprägt, haben die politischen Kontakte stark beeinträchtigt, das politische Miteinander stark beeinträchtigt. Viele Projekte konnten nicht fortgeführt werden oder nur unter großen Widerständen. Sie haben paradoxerweise aber auch dazu geführt, dass Polen in der deutschen Öffentlichkeit hin und wieder doch deutlicher präsent war, weil Polen gegen die Gewaltenteilung verstoßen hat, weil es Rechtsstaatsverfahren von der EU gab, weil so eine nationalistische Rhetorik aus Polen zu hören war mit antideutschen Tönen und Reparationsforderungen und antimigrantischen Kommentaren und so weiter. Und das wurde, darüber wurde, und homophoben Geschichten, das alles wurde relativ breit berichtet in Deutschland. Das sind natürlich negative Polenbilder, die dadurch verbreitet wurden. Aber gleichzeitig wurde auch über den Widerstand dagegen berichtet, über die Massenproteste in Warschau und in anderen Städten gegen die Verschärfung der Abtreibungsgesetzgebung, gegen die Verunstaltung des Justizwesens und vieles andere. Letztlich, es sind also ambivalente Bilder entstanden. Sowohl wurden negative Polen-Stereotype perpetuiert, also Polen als Land der Unordnung, ja, also das Stichwort von der polnischen Wirtschaft, das über Jahrhunderte hin quasi so Chaos und Durcheinander bedeutete und von Friedrich II. In und seiner Verwaltung in die Welt gesetzt worden war, das schien wieder irgendwie neue Nahrung zu bekommen. Gleichzeitig aber auch hat man gesehen, wie wahnsinnig vital die Zivilgesellschaft in Polen ist und wie es ihr letztlich auch gelungen ist, durch eine immense Wahlmobilisierung dazu beizutragen, dass die demokratische Opposition oder die liberale Opposition in Polen die Wahlen gewonnen hat. Das ist wiederum etwas, was faszinierend zu beobachten ist.
Dann machen wir weiter, weil ich gerade gefragt hatte, zu Auswirkungen von Regierungswechseln in Polen, vielleicht einmal zum Hintergrund des Deutschen Polen-Instituts und zur Finanzierung. Sie sind unabhängig von den Regierungen in Warschau. Wie ist die Finanzierung hier für Sie in Darmstadt gesichert? Woher kommt das?
Zunächst einmal zur Organisationsform. Wir sind ein eingetragener Verein. Als solcher haben wir unsere Vereinsgremien und die Instituts, das Präsidium, also der höchste, der Vereinsvorstand quasi, wird von der Mitgliederversammlung gewählt. So werden wir organisiert und der Direktor wird vom Kuratorium berufen und vom Präsidium in einer gemeinsamen Aktion. Das Institut selbst wird getragen, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, von 3 Geldgebern, vom Auswärtigen Amt, von der Kultusministerkonferenz und vom Land Hessen. Als 4. kommt im Grunde noch die Stadt Darmstadt hinzu, die die Räume im Wissenschaftsschloss, im Residenzschloss von Darmstadt für uns anmietet und die Nebenkosten übernimmt. Das ist erst einmal so die Grundfinanzierung des Instituts, der Grundhaushalt. Und dann haben wir ganz viele Drittmittel, die wir von den unterschiedlichsten Geldgebern einwerben und bekommen. Das ist so zwischen 30% und 40% unseres Haushalts machen Drittmittel aus. Wir haben da auch eine Reihe von Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurzeit über diese Drittmittelprojekte eingestellt. Die kommen von unterschiedlichen Quellen. Es gibt 2 deutsch-polnische Stiftungen, die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und die deutsch-polnische Wissenschaftsstiftung, wo jeweils beide Seiten paritätisch in den Gremien sitzen. So, und diese beiden Stiftungen unterstützen uns regelmäßig. Da haben wir also so ein bisschen auch ein polnisches Mitentscheiden und in der nicht ganz einfachen Peace-Zeit war es so, dass manche Projekte dort auch nicht durchgekommen sind, weil von Seiten der polnischen Gremienmitglieder da Widerstand gegeben hat. Und sonst werden wir von den großen Wissenschaftsstiftungen finanziert, Thyssen, Volkswagen, Krupp, Bosch war alles schon mal dabei und von anderen kleineren Stiftungen, von den Landeszentralen für politische Bildung, vom WKM, von vielen anderen Einrichtungen. Je nachdem, wie es gerade passt und wo wir Geld brauchen, Jetzt gerade kam eine Bewilligung der Zeitstiftung für eine Vortragsreihe in Berlin. Also letztlich sind viele Geldgeber schon an Polen interessiert und sind gerne bereit, auch Projekte des Deutschen Polen-Instituts zu fördern. Es ist auch da immer eine Frage des Umsetzbaren. Was können wir inhaltlich stemmen und was können wir auch administrativ stemmen? Denn jedes Drittmittelprojekt bedeutet extra Verwaltungsaufwand, Abrechnungen, Buchhaltung, alles mögliche, Prüfungen, Berichte schreiben. Irgendwo ist auch dort das Ende der Fahnenstange erreicht. Sonst werden die Dinge unübersichtlich und ich glaube, es ist gut, manchmal hier bescheidener zu bleiben.
Ja, spannend. Daraus schließe ich dann auch, dass es inhaltlich und die Projekte, denen man sich annimmt, dass man da sehr gut selbst wählen kann und eine große Unabhängigkeit herrscht und dass man wirklich für sich entscheiden kann, in welche Richtung möchte man gehen und wie plant man so die nächsten Jahre.
Genau, es gibt natürlich immer wieder Projekte, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgeschlagen werden oder die zu ihrem Profil passen und das sagen wir dann manchmal, ja, das ist gut, mach das bitte, da können wir ein bisschen mehr reinbuttern, auch an Manpower. Und es gibt andere Bereiche, wo wir sagen, ja, da müssen wir uns langsam ein bisschen zumindest zurückziehen, zum Beispiel im Bereich Erinnerungskultur. Da wird mit dem Deutsch-Polnischen Haus in Berlin eine neue Einrichtung entstehen. Es macht keinen Sinn, dass wir jetzt in Darmstadt die Hälfte unserer Arbeitskraft weiter in Erinnerungskultur stecken. Da müssen wir uns auch etwas andere Betätigungsfelder suchen. Es braucht nicht verschiedene Akteure im selben Bereich.
Jetzt darf ich, ja. Das klang so, als wollte ich unbedingt über die polnische Küche sprechen.
Nein,
aber wenn wir das schon so angeteasert haben, können wir auch gerne noch ein bisschen als Abschluss über die polnische Küche sprechen. Wir haben vorhin kurz die Frage gestellt, was man von Polen lernen kann. Und ich als große Kochenthusiastin und generell auch einfach aus Interesse, was können wir denn kulinarisch von Polen lernen?
Ja, dann frage ich doch erstmal zurück, wenn Sie so kochenthusiastisch sind, was ist Ihnen denn schon über den Weg gelaufen an polnischer Küche?
Viel Teigiges, würde ich jetzt mal sagen. Oh, ja. Ich bin zudem noch Vegetarierin, deswegen bin ich bei den Fleischgerichten, viel Fleisch auch. Da bin ich aber tatsächlich dann raus, weil ich da einfach noch nicht so viel gegessen habe einfach.
Und bei Ihnen?
Ja, die Pierogi und, leider auch Vegetarier. Aber ich habe wirklich auch Probleme in Polen gehabt, die Gerichte zu finden, die dann irgendwie für mich in Frage kämen. Also es ist wie Kartoffel und Brot und sonst Fleisch vom Gefühl neben den Pierogi.
Oder sind das alles Vorurteile?
In der traditionellen Küche ist das schon so, wobei auch zumindest die bäuerlich-polnische Küche traditionell ja keine war, wo jeden Tag Fleisch auf den Tisch kam. Das konnte man sich gar nicht leisten. Da wurden zumindest seitdem die Kartoffel ihren Siegeszug in Europa angetreten hat, auch immer wieder sehr viele Kartoffelgerichte gekocht und Kartoffeln mit unterschiedlichen, in unterschiedlicher Form, Kartoffeln auch in Kloßform. Das ist gerade so in Südpolen, in Schlesien wird es sehr gerne gegessen, Kartoffelklöße, teilweise auch mit der Füllung. Es gibt Kartoffelklöße mit einer Fleischfüllung zum Beispiel, die sehr gut sind. Aber klar, Pierogi, also polnische Teigtaschen, sind so Standardgerichte der polnischen Küche und man kann die ja zum Glück mit allem Möglichen füllen, auch mit vegetarischen und veganen Inhalten. Und da gibt es auch traditionelle Füllungen, zum Beispiel Pierogi, die lange Zeit auf polnisch Ruskie hießen, was oft mit Russisch übersetzt wurde, was aber eigentlich eher ukrainisch heißt, weil es von Reußen kommt, vom historischen Staatsgebiet des Mittelalters. Und die sind wiederum mit so einer Kartoffel-Käsefüllung gefüllt und gut gewürzt, schmecken die sehr gut.
Das klingt gut.
Man kann dazu auch Surówki essen, das ist Rohkost. Rohkost gibt es in Polen in unterschiedlicher Form und sehr viel vielfältiger als oft in Deutschland, sei es aus Lauch, Sellerie, Karotten oder was auch immer, gut angemacht mit Sahne oder mit anderen Soßen, schmeckt das super und damit wird man eigentlich schon satt. Dann braucht man all diese fleischlastigen Bestandteile gar nicht, die polnische Küche natürlich auch zu bieten hat. Das sind teilweise dann Schweinshaxen, die werden gerne gegessen in Polen oder Braten in unterschiedlicher Form. Es gibt das polnische Nationalgericht im Bigos, wo Sauerkraut und teilweise auch frischer Weißkohl zusammen mit verschiedenen Fleisch- und Wurstsorten und Tomaten und anderen Zutaten stundenlang gekocht wird, bis es einer sehr geschmacklich starken und sättigenden Speise geworden ist, die man dann auch oft mit Kartoffeln zusammen isst. Also es gibt da eine relativ große Bandbreite und es gibt eine Reihe von Süßspeisen, also Pfannkuchen sind natürlich beliebt und auch süße Knödel, es gibt auch süße Pierogi, die man mit Heidelbeeren füllen kann zum Beispiel, das wird gerne gegessen in Polen. Also da gibt es einiges, was man sich abholen kann. Und
gibt es denn im Hause Löw auch so eine Fusion-Küche aus Deutsch und Polnisch? Oder wie, was kommt da am häufigsten auf den Tisch?
Es kommt manchmal Polnisch auf den Tisch, wenn die Kinder da sind, dann wollen sie auch okay. gerne noch mal was Polnisches essen, aber je nach Lust
und Laune. Okay. Ja. Also kombiniert wird nun nicht.
Kombiniert.
Ja, so unterschiedlich sind sich die Küchen gar nicht.
Die Ähnlichkeiten sind schon da, ne? Also ein
bisschen. Ja, es gibt in beiden Küchen ja auch sehr ähnliche Sachen. Es gibt diese Kartoffelklöße, gibt es naja. Natürlich auch in der deutschen Küche. Die werden ein bisschen anders zubereitet. Dann ist das irgendwie so, dann gekochte oder rohe Kartoffeln oder halbe. Daher ist es regional auch in Deutschland unterschiedlich. Und dann
da gibt es die Maultaschen natürlich.
Ja, bitte?
Also, dann gibt es die Maultaschen.
Ja, genau.
Also, sehr teigig, sage ich ja.
Ja, aber ja, also die sich ja jetzt nicht so. Also gut, jetzt würde ich wahrscheinlich von beiden Seiten angegriffen werden, dafür zu sagen, dass sie sich nicht wahnsinnig unterscheiden zu Pierogi. Aber naja, es gibt natürlich schon sehr, sehr viele Nähen auch, wenn es ja kulturell nicht so fern ist. Vielleicht abschließend, und das ist eine richtig schwierige Frage, jetzt wo ich sie zweimal gelesen habe, die Sie mit Sicherheit nicht in einem Satz beantworten können, wir versuchen es trotzdem. Was sollte jeder Deutsche über Polen wissen?
Wow. So viel wie möglich natürlich, ja. Wobei man über all seinem Interesse für Polen auch all die anderen Länder und Ethnien in Europa nicht vergessen darf. Und das muss ich mir auch als Polenexperte immer wieder sagen, dass Polen natürlich wichtig ist, aber dass es genauso wichtig ist, sich mit der gesamten europäischen Vielfalt zu beschäftigen. Was Polen angeht, muss man wissen, dass Polen ein Land ist, das knapp 40 Millionen Einwohner hat und das aufgrund seiner aktuellen Größe, seiner hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch seiner immens großen und wichtigen Geschichte eine Rolle in Europa spielen sollte, die größer ist als die Rolle, die Polen über Jahrzehnte hin gespielt hat. Polen sollte ein Land sein, das aus deutscher Sicht genauso wichtig ist wie Frankreich, das auch genauso ernst genommen wird wie Frankreich. Und es sollte eigentlich auch ein Land sein, für das sich genauso viele Menschen interessieren in Deutschland wie für Frankreich. Damit einher geht dann auch irgendwie der Spracherwerb. Und daran scheitert natürlich viel an diesem Polen-Interesse, weil die Sprache gewisse Anforderungen mit sich bringt, die zu überwinden nicht ganz einfach ist. Aber wenn man mal so diese ersten Schritte ins Polnische getan hat, dann kommt der Rest auch von selbst. Und dann wird es immer einfacher. Also man muss auch, und auch das ist eigentlich ein Grund, das ist etwas, was wichtig ist. Man sollte sich, wenn man sich mit Polen beschäftigt, nicht von Bildern im Kopf leiten lassen. Das Bild im Kopf, dass Polnisch eine schwierige Sprache ist, verhindert sehr viel Interesse für Polen, weil die Leute sagen, ist eh so schwierig, mache ich nicht. Mhm. Aber Polnisch ist gar nicht so schwierig. Man schafft das. Ich habe es ja auch geschafft. Und viele andere, die ich kenne, haben es auch geschafft. Also man sollte sich von den Bildern im Kopf lösen, wenn man sich mit Polen beschäftigt. Das ist wichtig.
Also wenn ihr jetzt da draußen zuhört und euch denkt, Französisch, ist mir richtig einfach und leicht gefallen, habe ich locker gelernt und weggesteckt. Versucht's mit Polnisch. So schlimm scheint's gar nicht zu sein.
Und ein Wort haben wir schon gelernt. Może.
Może. Ja, deswegen, also lernt Polnisch, może. Abschließend, kleine Rubrik noch zu Emotionen, zum Mensch Peter Oliver Löw. Fragen wir immer, bevor wir sie gehen lassen, was macht Ihnen gegenwärtig auf dieser Welt? Ist jetzt wieder ganz groß, aber generelle Frage, am meisten Angst?
Die Polarisierung, die Unfähigkeit von Menschen miteinander zu sprechen oder auch die Gräben, die bewusst in Gesellschaften getrieben werden, ist etwas, was wir in vielen Gesellschaften beobachten. Wir müssen Strategien und Mittel und Wege entwickeln, um diese Gräben zu überbrücken. Und ich glaube, das wird eine Hauptaufgabe in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sein. Eine weitere Sorge verbindet sich mit künstlicher Intelligenz. Wir müssen schauen, wie wir künstliche Intelligenz oder die unsere Koexistenz mit der künstlichen Existenz so gestalten, dass wir als Menschheit nicht irgendwie unter die Räder der künstlichen Intelligenz geraten oder auch vielleicht unsere Kreativität einbüßen, weil wir sie outsourcen an die künstliche Intelligenz. Das sind Herausforderungen, mit denen wir uns auf jeden Fall stellen, konfrontiert sein werden. Na und aktuell ist es natürlich auch Russland und die expansive und aggressive Politik Russlands und einige Verbündete Russlands auf dieser Welt, die uns auch Sorgen machen müssen. Und auch da müssen wir relativ rasch Lösungen finden. Es geht natürlich nicht, ohne darüber irgendwann auch mit Russland oder der russischen Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Das ist eine weitere Herausforderung, diese Gesprächsfäden und Kanäle zu finden, um wieder irgendwie eine Zukunft auch für den östlichen Teil Europas entwerfen zu können, die mehr verheißt als nur weitere Bomben und Artilleriegeschosse und zerfetzte Soldaten in Schützengräben.
Was macht Sie wütend?
Dummheit und wissentliches Missverstehen und Manipulation.
Positiver Abschluss. Was macht Sie froh? Was macht Sie glücklich?
Wenn ich ein Musikwerk höre, das ich so genial finde und auch irgendwie so, so gut gemacht und so positiv stimmend, so vielleicht rhythmisch gelungen, dass mich das in eine gute Stimmung versetzt.
Das ist ein toller Abschluss.
Herr Löw, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die klugen und guten Fragen.
Sehr, sehr gerne. Das war ein Fest.
Stella, danke dir für das Fest. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen der Stiftung. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf. Für Updates zu neuen Podcast-Folgen. Und wir würden uns natürlich freuen, euch weiterhin dabei zu haben. Dafür passt ihr keine. Für unser Programm in der Stiftung hier in Darmstadt schaut einfach bei uns auf der Homepage dabei. Und wir sehen uns dann hoffentlich hier vor Ort. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal.